Ich würde sagen, den Text, den wir gerade gehört haben, gehört zur letzteren Kategorie. Ist einer meiner Lieblingstexte und er ist so voll, dass wir uns eine ganze Woche darüber unterhalten könnten, sicherlich, was in diesem Text steht. Ich habe ein paar Punkte herausgearbeitet, angelesen und möchte die gerne mit euch mitteilen. Und ich hoffe, dass der Herr Jesus wirklich unsere Herzen offen macht, sodass wir das dann auch umsetzen können. Warum will Gott sich denn mit mir versöhnen? Das ist ja die Frage. Warum will er das machen? Ich habe mich doch gar nicht mit ihm gestritten. Also brauche ich mich doch nicht mit ihm versöhnen. Die Bibel lehrt uns schon von Anfang an, dass wir uns von Gott entfremdet haben. Schon ganz am Anfang liest man in der Bibel, dass es einen Bruch zwischen den Menschen und Gott gab. Die Bibel nennt das Sünde. Und diese Folgen oder die Konsequenzen der Sünden sind Schuld, Entfremdung, Zorn, Leiden und Tod. Jeder von uns hat das in irgendeiner Beziehung, die er pflegt, sicherlich schon mal erfahren. Man streitet sich. Man sagt nicht die Wahrheit, eine kleine Notlüge hier, eine kleine Notlüge dort. Der andere vertraut einem nicht mehr. Man misstraut sich. Schuld wird gegenseitig zugewiesen. Man ärgert sich. Man ist zornig auf den anderen. Man lässt den anderen leiden, weil man nicht zur Versöhnung bereit ist. Und am Ende ist die Beziehung oft tot. Das kann in einer ganz normalen Freundschaft passieren, das kann aber auch in der Ehe passieren oder unter Geschwistern. Und dann ist Funkstille und man spricht nicht mehr miteinander. Und eine der schmerzhaftesten Konsequenzen ist, dass wir uns von Gott getrennt haben. Adam und Eva erfuhren das im Garten Eden. In dem Augenblick, in dem sie von der Frucht des Baumes, des Erkenntnis von Gut und Böse aßen, zerbrach die Freundschaft mit Gott. Sie wollten nicht mehr länger mit ihm in der Kühle des Abends, wie so schön geschrieben steht, spazieren gehen, sondern sie fühlten das dringende Bedürfnis, wegzurennen und sich zu verstecken. Aber warum? Warum haben sie das gemacht? Weil die Sünde sie von Gott entfremdete. Am Ende mussten sie ja den Garten verlassen. Religiöse Skeptiker versuchen herauszufinden, ob Gott für sie akzeptabel ist. Existiert Gott? Wenn ja, warum gibt es so viel Böses in der Welt? Und so weiter. Und jetzt komme ich mir vor wie ein Politiker, der sagt, das ist aber die falsche Frage. Wissen wir aus dem Fernsehen, dass ja die Politiker den Journalisten oft das vorwerfen, dass sie richtig fragen sollen. Und die richtige Frage lautet nicht, ist Gott für uns akzeptabel, sondern die Frage ist ja durchaus, sind wir für Gott akzeptabel? Ein paar Verse, 2. Korinther 5, Vers 10, also 4 Verse vorher, heißt es, dass wir alle vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen. Und wenn du vor dem Richterstuhl Gottes oder Christi stehst, was dann? Wirst du freigesprochen oder verurteilt? Bist du akzeptabel für Gott oder bist du nicht akzeptabel für Gott? Oder mit der Botschaft, bist du versöhnt mit Gott oder bist du nicht versöhnt mit Gott? Das ist die Frage. Die Antwort ist, wenn du nicht mit Gott versöhnt bist, dann sieht es nicht gut aus für dich. Das Problem von uns Menschen ist nicht, dass wir etwas gegen Gott haben. Wir haben sicherlich auch was gegen Gott, deswegen rennen wir ja auch immer weg. Das Problem ist, oder unser großes Problem ist, dass auch Gott etwas gegen uns hat. Und zwar, dass wir Sünder sind. Und Sünde bringt eine doppelte Entfremdung. Wir sind Feinde Gottes und Gott ist unser Feind. Das lesen wir in Römer 5, Vers 10. Da steht, wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Und das Gleiche schreibt Paulus in Kolosser 1, 21. Da wird es nochmal. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde. wir sind Feinde Gottes. Das müssen wir uns mal klar machen. Und auch in dem Text von heute, in Vers 19 steht, Gott rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das heißt aber auch, Gott rechnet den Menschen ihre Sünden an, wenn sie nicht mit Gott versöhnt sind. Wie finde ich denn heraus, ob ich mit Gott von Gott entfremdet bin? Wie kann ich das herausfinden? In unserem Predigttest gibt es zwei Tests, wie wir das herausfinden können, um zu testen, ob wir von ihm entfremdet sind. Der erste ist, für was lebe ich? Für was lebe ich? Das Wichtigste ist manchmal ja Gesundheit. Das kriege ich als Arzt oft zu hören, Hauptsache gesund. Hauptsache gesund, das ist für die meisten Leute. Dann sage ich mal, manchmal sage ich es, oft denke ich es oder immer denke ich es, Hauptsache ist ein Kind Gottes sein. Das ist die Hauptsache. Alles andere ist auch wichtig, aber nicht die Hauptsache. Eine gute Ausbildung. Für Freunde leben wir. Eine gute Ehe, gute Erziehung der Kinder, Erfolg im Beruf, Spaß und Vergnügen, auch durchaus Hinwendung für die Hilfsbedürftigen. Das ist ja manchmal, was im Fokus steht, das, für was wir leben. Und wir sehen sehr schnell, dass die, die nicht Gott, wir haben es ja gerade gesungen, nicht Gott als Mittelpunkt in ihrem Leben haben, für die ist das alles wichtig. Sie stellen sich in den Mittelpunkt. Sie sind der Mittelpunkt des Universums und alles andere kreist um sie herum. Wogegen in Vers 15 steht, er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben, sondern sie sollen vielmehr für Christus leben. Das ist der Unterschied. Ob ich für mich lebe, ob ich mich in den Mittelpunkt stelle oder ob Christus im Mittelpunkt steht und ich für Christus lebe. Die, die mit Gott versöhnt sind, leben für Christus. Das schließt ein, dass wenn wir für uns leben, uns an erste Stelle stellen. Und dann kann man fast sagen, dass wir nicht mit Gott versöhnt sind. So wird aus der Frage, für was lebe ich, die Frage, für wen lebe ich? Wenn wir die meiste Zeit damit verbringen, über unsere Umstände zu stöhnen, unter denen wir leben, wenn unser Hauptziel finanzieller, materieller Gewinn ist, wenn wir ungeduldig sind mit den kleinen Unbequemlichkeiten in unserem Leben, wenn wir keine Zeit haben für Arme und Bedürftige, dann leben wir für uns selbst und wir sind sicherlich nicht mit Gott versöhnt. Dann dreht sich die Welt um uns, wir sind um unsere Achse, wir sind der Mittelpunkt. Möglich, dass der Grund, warum unser Leben nicht so verläuft, wie wir uns das geplant haben, ist, dass wir nicht für Gott leben. Vielleicht würde dann vieles anders laufen. Der andere Weg zu testen, ob wir von Gott entfremdet sind, ist zu fragen, was denkst du von Jesus Christus? Was ist deine Meinung von ihm? Denkst du, er ist der Sohn Gottes, der Heiland der Welt? Oder denkst du, das ist ein bisschen zu viel des Guten, ein bisschen overrated, wie man neudeutsch sagen könnte? Schätzt du ihn bloß als einen weisen Lehrer, als moralisches Vorbild? Oder verehrst du ihn als Retter und Heiland? Die persönliche Meinung ist einer der besten Indikatoren von der persönlichen Beziehung, die wir zu Gott haben. Beachte den Unterschied, den Paulus ausführt, wie er früher Jesus gesehen hat und jetzt sieht. Das lesen wir in Vers 16. Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt? Wie hat Paulus früher Jesus Christus gesehen? Bevor Paulus zum Glauben kam, beurteilte Paulus Jesus nach dem, was die Welt von ihm hält. Sein Urteil über Jesus basierte auf dem äußeren Erscheinungsbild. Wie fast alle Juden war er angewidert von der Art und Weise, wie Jesus starb. Er wusste von seiner Bibel, dem Alten Testament, dass jeder Mensch, der an einem Baum hängt, von Gott verflucht ist. Und so sah er auch Jesus Christus als von Gott verflucht. Deshalb war Paulus der Meinung, Die Tatsache, dass Jesus gekreuzigt wurde, ist die Bestätigung, dass er verflucht ist. Deswegen Abstand halten, nichts mit Jesus zu tun haben. Wie auch immer, sein Vorurteil gegen Jesus aufgrund des beschämenden und erniedrigenden Todes änderte sich, als Paulus Christ wurde. Paulus konnte jetzt das Ganze nicht nur aus seinem menschlichen Blickwinkel anschauen, sondern aus dem göttlichen Blickwinkel. Er verstand, dass Christus gekreuzigt wurde, um ihn von dem Fluch der Sünden zu erlösen. Der Punkt ist, Paulus konnte das alles nicht verstehen, was das alles mit Jesus auf sich hat, solange er von Gott entfremdet war und nicht mit ihm versöhnt war. Er musste erst versöhnt werden. Die Meinungen über Jesus haben sich seit Paulus Tagen vielleicht gewandelt. Wenn wir nicht gerade in Jerusalem sind und fragen, was hältst du von Jesus, vielleicht wird die Juden sagen immer noch, dass er verflucht ist. Weil die kennen halt auch ihr Altes Testament. Wenn wir im Büro fragen oder auf der Arbeitsstelle unsere Arbeitskollegen, was hältst du von Jesus, wird keiner von ihnen antworten, dass er verflucht ist. Aber für sie ist Jesus Christus irrelevant. Irrelevant, weil sie nicht daran glauben, dass Jesus der Herr und Heiland ist. Die meisten Menschen glauben, dass er eine historische Person ist. Keiner wird das leugnen. Viele halten ihn, wie gesagt, für einen moralischen Lehrer. Andere sehen ihn als einen Politiker, als einen Revoluzer. Aber alle diese Meinungen über Jesus haben eins gemeinsam. Sie schauen auf Jesus nur vom menschlichen Blickwinkel. Von diesem Blickwinkel erscheint Jesus von Nazareth als ein gewöhnlicher Krimineller, als ein ehrwürdiger weiser Mann oder ein subversiver Politiker. Aber er wird nie als der Retter der Welt, als Gottes Sohn erscheinen. Unsere Wertschätzung von Jesus Christus ist der ultimative Test unserer Beziehung zu Gott. Alle, die nicht verstehen, warum man so viel Aufhebens um die Person von Jesus Christus macht, sind mit ziemlicher Sicherheit von Gott entfremdet. Und vielleicht ohne es zu wissen, kappen sie eine persönliche Freundschaft, die sie sonst mit ihrem Schöpfer genießen könnten. Solange wir Jesus nach unseren eigenen Bedingungen einschätzen, anstatt ihn mit seinen Bedingungen zu akzeptieren, bleiben wir von Gott entfremdet und sind nicht mit ihm versöhnt. Versöhnt mit Gott. Versöhnen heißt Frieden stiften zwischen Feinden. Versöhnen heißt, die Feindschaft der Parteien, die miteinander im Krieg sind, zu entfernen. Versöhnen beinhaltet, dass früher eine Freundschaft zwischen beiden Parteien bestand. So eine Freundschaft wie zum Beispiel zwischen Gott, Adam und Eva. Versöhnen beinhaltet, dass irgendetwas diese Freundschaft nicht nur beschädigte, sondern auch zerstörte, sodass aus Freunden Feinden wurde. Und versöhnen bedeutet, aus Feinden werden wieder Freunde. Und beachtet, dass Gott der Autor der Versöhnung ist. Er ist derjenige, der die Versöhnung betreibt. Dies wird zweimal mit Nachdruck in unserem Predigttext erwähnt. Gott versöhnte die Welt mit sich. Und wenn wir uns die Grammatik angucken, meine Frau ist Deutschlehrerin, die liebt immer diese Stelle. Der Vers oder das Verb ist versöhnen, das Subjekt des Verbes ist Gott, das Objekt des Verbs sind wir. Das heißt, Gott versöhnte die Welt mit sich. Das steht auch im Passiv, wir müssen gar nichts tun, Gott tut alles. Das bedeutet, es sind nicht wir, die sich mit Gott versöhnen, sondern Gott versöhnt sich mit uns. Wo immer das Verb versöhnen im Neuen Testament auftaucht, es ist immer Gott, der die Versöhnung vorantreibt. Das Bemerkenswerte daran ist, dass es ja nicht Gott war, der den Bruch, die Entfremdung als erstes betrieb. Gott war nicht derjenige, der sich mit Feigenblätter bekleidete oder bedecken musste und wegrannte und sich versteckte. Im Gegenteil, es war Adam, der wegrannte und sündigte und sich so von Gott entfremdete und entfernte. Und wie unser Vater Adam haben auch wir uns gegen Gott entschieden und haben sie uns gegen Gott gestellt. Normalerweise ist es immer die Sache des Verursachers, den ersten Schritt zu tun, den ersten Schritt zu gehen und um Versöhnung zu bitten. Es ist Aufgabe des Verursachers, Schadenersatz zu zahlen. Es ist nicht die Aufgabe desjenigen, der den Schaden hat, auch noch Schadenersatz zu zahlen. Man erwartet daher, dass es am Verursacher liegt, sich mit Gott zu versöhnen, also an uns liegt. Und so ist es auch im Heidentum. Wenn wir uns angucken, wie es im Heidentum, im Paganismus vorangeht, es liegt immer am Menschen, sich mit den Göttern zu versöhnen. Es liegt immer am Menschen, den Zorn der Götter zu besänftigen oder die Ahnen zu besänftigen, nicht zu reizen. Es geht immer vom Menschen aus, weil der Mensch muss das tun. Wie anders aber unser Herr. Und in Epheser 2,8 heißt es ja, Gottes Gabe ist es. Es sind nicht unsere Werke, es ist Gottes Gabe, es ist sein Geschenk, dass wir mit Gott versöhnt sind. Deswegen ist das Christentum auch eine Gnadenreligion und keine Werkreligion. Gott wartet nicht auf uns, dass wir den ersten Schritt machen. Er ergreift die Initiative. Das heißt, Vers 18, dieses neue Leben kommt allein von Gott, alleine von Gott. Versöhnt durch Christus. Wie macht Gott das? Wie versöhnt Gott sich mit uns? Er versöhnt sich mit uns in Christus oder durch Christus. Was hat es mit Christus Tod auf sich, dass dadurch Versöhnung geschieht? Was macht die Kreuzigung? Da haben wir das Kreuz. Mit der Versöhnung, was hat das Kreuz mit der Versöhnung mit Gott zu tun? Die Erklärung ist in 5,21. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Der Vers ist ein Schlüsselvers, der uns die Botschaft der Versöhnung oder der Rettung aufschließt. Wir erfahren und lernen hier, dass Jesus Tod nicht allein ein Stellvertretertod war, sondern es war auch ein Opfer. So wie die Opfer im Alten Testament. Der Tod am Kreuz sühnte unsere Sünden. Und wenn wir uns erinnern, wie das im Alten Testament vor sich ging, Entschuldigung, der Sünder, sage ich mal, oder der Mensch brachte ein Tier zum Altar. Es musste ein makelloses, ein perfektes Tier sein. Es durfte nicht ein lahmes, blindes, krankes Tier sein. Das hätte der Priester nicht angenommen. Es musste perfekt sein. Dann legte der Sünder die Hand auf den Kopf des Tieres und beichtete seine Übertretungen, seine Sünden. Symbolisch ging das, was ich getan habe, auf das Tier wurde gelegt und das Tier wurde getötet. Und damit wurden die Schuld auf das Opfer gelegt und die Schuld wurde getilgt. Sie wurde nicht mehr angerechnet. Doch warum verlangte Gott vom Menschen diese abscheuliche Prozedur, ein Tier zu töten? Wenn der Mensch das Opfertier leiden und bluten sah, für seine eigene Sünde hatte er die Abscheulichkeit seiner Sünde und die Todesstrafe eindrücklich vor Augen, weil er sah ja, was mit dem Tier passierte, wenn es getötet worden ist. Und das hatte er selbst verdient. Und er sah genau das. Und das Opfer zeigte ihm Gottes Heiligkeit. Denn Gott hasst alles Böse. Das Opfer zeigte ihm auch Gottes Gerechtigkeit, denn Gott lässt Sünde nicht unbestraft. Und das Opfer zeigte ihm Gottes Gnade, denn Gott ist bereit, dem zu vergeben, der wirklich Buße und Glaube tut, indem er einen Ersatz für ihn bereitstellt. Das Tieropfer vermittelte also das Blut der Sühne und war deshalb ein von Gott akzeptierter Akt des Glaubens. Obwohl, wie wir wissen, im Neuen Testament steht, das Blut von Tieren und Böcken kann keine Sünde wegnehmen. Jesus ist ohne Sünde, steht auch im Hebräerbrief. Petrus schreibt, er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, opferte sich für uns. Jesus war für Gott ein makelloses, perfektes Opfer, das für Gott akzeptabel war. Dadurch, dass Jesus an unserer Stelle starb, haben wir eine neue Beziehung zu Gott. Wir sind versöhnt. Durch seinen Tod rechnete er unsere Sünden nicht mehr an. Mehr noch, er hält uns für gerechtfertigt. Gott betrachtet uns nicht länger als Feinde. Er betrachtet uns als gerechtfertigt. Und was da am Kreuz passierte, hat zwei Transaktionen vor sich. Sag mal, das ist die Sünde. In Anlehnung, ich habe es nicht schwarz gemacht, sondern rot, in Anlehnung an Jesaja, wo es steht, sind auch unsere Sünden blutrot, so sollen sie doch weiß werden wie Schnee. Unsere Sünden gehen dort ans Kreuz. Und wir bekommen von Jesus die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, mit der wir uns anziehen können. Und das ist, wie Matthäus Claudius sagt, Matthias Claudius, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Selbst wenn du sündlos wärst und du hast nicht die Gerechtigkeit Gottes, ich weiß nicht, ob du von Gott akzeptiert werden würdest. Die Bibel sagt eigentlich, nur wenn du die Gerechtigkeit Gottes hast, dann bist du mit Gott versöhnt. Wir haben 5 praktische Begleiterscheinungen der Versöhnung. Ich möchte sie nochmal zusammenfassen. Wir haben sie zum Teil auch gehört. Wir haben eine neue Bestimmung, wie in Vers 15 gelesen. Nicht wir sind der Mittelpunkt, sondern Christus ist der Mittelpunkt und wir leben nicht für uns, sondern wir leben für Christus. Das ist deine neue Bestimmung. Wir haben eine neue Sichtweise. Wir haben es gesehen. Früher haben wir vielleicht Christus aus dem menschlichen Blickwinkel gesehen. Jetzt können wir ihn auch mit Gottes Augen sehen. Wir haben eine neue Sichtweise. Vers 17 bin ich gar nicht drauf eingegangen. Wir sind neue Menschen. Vielleicht beim nächsten Mal. Und weil wir neue Menschen sind, weil wir eine neue Bestimmung haben, weil wir eine neue Sichtweise haben, sollte sich das auch in unserem Leben irgendwie bemerkbar machen. Unser Tun, unser Sagen und Denken sollte davon durchdrungen sein. Und die Menschen um uns herum sollten es eigentlich merken, dass wir neue Menschen sind, eine neue Sichtweise und eine neue Bestimmung haben. Und wir haben auch eine Aufgabe. Wir haben einen Job zu tun. Vers 18 steht, 18b, und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Das ist unsere Aufgabe, unsere Bestimmung. Und im Vers weiter heißt es, wir sind Botschafter. Botschafter an Christi Stadt. Ein Botschafter vertritt immer die Meinung seines Landes. Es ist nicht unsere Meinung, die wir weitergeben, es ist die Meinung von Jesus Christus, von Gott, die wir weitergeben. Und ein Botschafter hat auch eine gewisse Immunität. Wenn der Botschafter eines Landes zum Regierungschef zitiert wird, dann hat er immer eine gewisse Immunität. Er muss sich rechtfertigen, aber er hat eine Immunität. Genau das haben wir auch. Wir sind von Gott eingesetzt als Botschafter. Und das ist unsere Aufgabe. Und wir sollen seine Botschaft verkündigen, nicht das, was du denkst oder was ich denke. Jesus Christus, das ist unsere Botschaft. Und das ist auch wichtig. Jeder Mensch ist wichtig. Du alt bist, spielt keine Rolle. In Gottes Augen bist du immer noch ein Botschafter und du hast eine Aufgabe und die musst du erfüllen. Und das ist das Schöne, manchmal ja auch in unseren Gemeinden, dass gerade auch alte Menschen, die vielleicht einsam sind, aber sie wissen, sie haben eine Aufgabe, sie können durch Gebet für die Gemeinde, für die Mission beten. Das ist so wertvoll. Gerade hier auch sind ja viele ältere Geschwister. Ich möchte euch danken für diese Aufgabe und bitten, macht es weiter. Und auch für uns junge Menschen, wir haben ein Ziel, wir haben eine Aufgabe, wir dürfen mit Jesus durchs Leben gehen. Das ist das Größte und Beste, was wir machen können. Und der Text schließt mit einer eigentlich nüchternen Warnung. Das sind die Verse Kapitel 6, 1 und 2. Und die Warnung heißt eigentlich, das, was man gehört hat, nicht hier reingehen lassen soll und da rausgehen lassen soll und es nicht umsetzen. Und ich möchte einfach nur die beiden Verse nochmal lesen. Als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch mit allem Nachdruck, euch dieser wunderbaren Botschaft von Gottes großer Gnade nicht zu verweigern. Macht das nicht, verweigert euch nicht. Denn Gott spricht, gerade zur richtigen Zeit habe ich dich erhört. Am Tag der Erlösung habe ich dir geholfen. Gott ist bereit, euch gerade jetzt zu helfen. Heute ist der Tag der Erlösung. Ich möchte noch am Schluss mit uns beten. Jesus, ich bekenne, dass ich gesündigt habe. Ich glaube, dass du das Blut der Sühne für mich bereitgestellt hast. Ich nehme dich als meinen Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünden vergibst und mich mit dir versöhnt hast und in mein Leben kommst, wie du es versprochen hast. Amen.